Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn, danke fürs Einschalten. In dieser Folge spreche ich mit Stefan Olbatz aus dem Zentrum für Homöopathie in Solingen. Stefan ist Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und er erzählt von seinen Anfängen hier in Hahn, warum Gesundheit viel mit Eigenverantwortung zu tun hat und dass die Kritik an alternativen Heilmethoden lauter wird. Du interessierst dich für Globuli und willst mehr davon erfahren? Dann bleib dran. Ja, hallo Stefan. Schön, dass du heute bei mir bist und von deiner Tätigkeit berichten wirst. Die fing ja an 1996 hier in Hahn und so habe ich zumindest verstanden. Was verbindet dich denn noch mit Hahn oder sind es die Anfänge, die dich mit Hahn verbinden?
Ja, es ist tatsächlich so. Es sind die Anfänge, die mich mit Hahn verbinden. Ich bin 1996 nach Hahn gezogen und da liegen von daher gesehen meine Anfänge, weil damals war ich noch in der Wirtschaft tätig und habe dann langsam angefangen, mich zu orientieren und mich dafür zu interessieren, eigentlich auch, wie mein Körper so funktioniert, weil ich krank war und eine Alternative gebraucht habe oder eine Alternative gesucht habe. Und das war so mein Anfang. Und 98 habe ich dann einfach begonnen, 97 habe ich begonnen mit der Ausbildung zum Heilpraktiker und habe die dann Anfang 2000 abgeschlossen und hatte dann meine Anfänge meiner jetzigen Tätigkeit tatsächlich in Hahn.
Ja. Und das ist ein spannender Weg, deshalb bist du ja auch heute hier, wie du so Heilpraktiker wurdest mit Schwerpunkt Homöopathie. Das werden wir vielleicht gleich nochmal kurz erklären. Da gibt es ja auch viele Mythen drum und Witze über Globuli und Ähnliches. Aber du sagtest, du bist in der Wirtschaft gewesen und wurdest dann krank. Das war für dich dann tatsächlich der Auslöser, doch diese mehrjährige Ausbildung dann vorzunehmen? Oder wie kam das?
Ja, im Grunde genommen ist es so. Also ich hatte eine verschleppte Lungenentzündung und danach beginnt Asthma, Lungenprobleme, Allergien und so weiter. Habe sehr viel auch Atemnot gehabt und bin ganz normal in die Schulmedizin gegangen und ich kannte gar nichts anderes. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts von Homöopathie. Ich wusste einfach nur, ich bin krank, ich brauche Medikamente. Ich habe dann mit Mitte 20 schon Cortison genommen als Spray. Und es war tatsächlich so, dass ich mal dieses Spray vergessen hatte. Und ich habe so Angst gehabt, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Und ich habe dann mich gefragt, ob es nicht eine andere Methode, irgendetwas gibt, was mir sonst noch helfen kann und habe mich einfach auf den Weg gemacht. Wie das dann so ist, wenn man sich auf den Weg macht, dann öffnen sich Türen. Dann habe ich Akupunktur ausprobiert, bestimmte Allergiebehandlungen und das hat auch alles einigermaßen geholfen. Also ich konnte zum Beispiel, ich konnte sehr deutlich sehen, dass es hilft. Und ich bin dann einfach, habe mich angemeldet in der Heilpraktikerschule, weil ich das tiefer verstehen wollte. Und da bin ich zum ersten Mal tatsächlich der Homöopathie begegnet. Ich wusste bis dato nicht, was das ist. Ich habe, bis ich 97, da war ich 32, hatte ich überhaupt keine Ahnung, keinen Plan. Ich wusste gar nicht, dass Homöopathie existiert. Ich hatte davon noch nie gehört.
Homöopathie ist ja auch, glaube ich, nur eine Fachrichtung bei den Heilpraktikern. Ne? Also ich glaube, man macht erst den Heilpraktiker und danach geht es in die Fachrichtung. Ne?
Genau. Heilpraktiker ist einfach deine, ich sage jetzt mal, Grundausbildung. Und danach müssen wir uns halt für bestimmte Therapieformen entscheiden. Das kann Akupunktur sein, das kann Chiropraktik sein. Und ein großes Feld ist halt die Homöopathie.
Jetzt hat man ja da auch einen Lehrer und Mitschülerinnen und Mitschüler und dann erzählt ja jeder wahrscheinlich auch so von seiner Motivation und waren denn da schon welche da, die gesagt haben, ich probiere mal dieses aus oder jenes aus mit deiner Vorgeschichte, also oder wurdest du dann im Zuge dieser Ausbildung auf den Weg gebracht, der Homöopathie?
Naja, es war halt so, dass tatsächlich an dieser Heilpraktikerschule es einen Kennenlernabend für Homöopathie gab und ich habe mich mal da orientiert. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob ich das überhaupt beruflich machen will. Ich habe es einfach nur aus dem Eigeninteresse heraus gemacht, weil ich da ein neugieriger Mensch bin, der gerne neue Felder aufmacht und sich interessiert. Und so saß ich dann eines Abends in diesem Kurs für Homöopathie und hörte ganz gespannt, was dieser Mann dort erzählte. Und habe gedacht, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was der erzählt, dann will ich das machen.
Ja. Und stimmt wahrscheinlich mehr als die Hälfte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es stimmte fast alles, ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Jetzt hat ja die Homöopathie auch, ich sag mal, den Nimbus, dass sie vielleicht nicht so wirksam ist oder das ist alles Humbug, so nach dem Motto, diese Streukügelchen, man nennt die ja Globuli. Da ist ja, also ich sag das jetzt mal so ein bisschen laienhaft, da wird jetzt irgendeine Arzneipflanze zum Beispiel oder eine Essenz so weit verdünnt, potenziert, dass die ja eigentlich nicht mehr wirksam sein kann laut der Schulmedizin. Das ist ja dann so eine hohe Potenz, dass es eigentlich kaum Wirkstoffgehalt noch drin sein könnte in diesen Zuckerkügelchen. Woran machst du fest, dass das trotzdem, das ist ja auch eine klassische Alter- oder eine Alternativmedizin, die jetzt schon sehr, sehr lange da ist und über Jahrzehnte eigentlich so weiter unverändert geblieben ist. Woran machst du das fest, dass das immer noch gibt, die Homöopathie?
Dass es sie noch gibt oder dass die wirkt?
Nee, dass es die noch tatsächlich gibt. Kann ja an der Wirkung liegen.
Genau, und das ist genau der Punkt. Das liegt an der Wirkung, ja. Also es ist, ich habe seitdem ich damit begonnen habe, natürlich viele Sendungen und Zeitungsberichte und es ist immer wieder, wird das Thema aufgegriffen und es wird immer wieder gesagt, ja, da ist ja nichts drin, das kann ja nicht wirken. Aber es ist keine reine Verdünnung, sondern es wird ja über Stunden werden diese Substanzen verrieben. Und die, ich sage jetzt mal, die Essenz des Arzneimittels geht dann halt quasi mehr oder weniger in das Trägermaterial über, um das jetzt mal abzukürzen. Und dann ist die Frage, wirkt das noch oder wirkt das nicht? Da kann man natürlich ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien machen, Doppelblindstudien. Es sind sehr viele Studien, die es gibt, dass es wirksam ist. Die kann ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht benennen. Das ist einfach die Erfahrung dann, die man an sich selber macht, weil ich habe immer gesagt, ich möchte, bevor ich irgendjemandem irgendetwas gebe, wissen, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Und ich habe dann selber Mittel genommen für bestimmte Beschwerden. Ich hatte also angesprochen das Asthma und ich habe dann erlebt, dass ein Mittel überhaupt nicht gewirkt hat und ein anderes sehr wohl gewirkt hat. Und ich habe das, das ist so die Erfahrung, die man dann macht. Und man sieht das einfach so oft und so, dass sich für mich oder für einen behandelnden Homöopathen die Frage gar nicht stellt. So, weil wir, ich bin jetzt seit 22 Jahren selbstständig. Ich habe, ich glaube, 2.500 Patienten angelegt, behandelt. Und ich wäre ja nicht existent, wenn es nicht funktionieren würde.
Wahnsinn. Ja, das ist richtig. Du sagst aber auf deiner Homepage auch, der Begriff der klassischen Homöopathie wird oft fälschlich benutzt. Was meinst du damit?
Naja, klassische Homöopathie ist eigentlich so, dass wir eine ausführliche Anamnese machen. Das heißt, wenn ich einen Patienten neu bekomme, dann plane ich 1,5 bis 2 Stunden dafür. Das bedeutet, dass ich die Gesetzmäßigkeiten der Homöopathie studiert habe, dass ich das weiß. Das ist ein irres Lernen. Das wird auch immer so dargestellt. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Stunden ich gelernt habe von Ärzten, von indischen Ärzten, von belgischen Ärzten, von deutschen Ärzten halt auch viel, ja. Und das ist halt so, dass man da unglaublich viel lernen muss. Und es gibt eine Grundlage sozusagen, das ist das Organon, das sind die Gesetzmäßigkeiten der Homöopathie, auch das muss man lernen und studieren. Das hat Hahnemann seinerzeit veröffentlicht und da ist halt in etwa, ich sage jetzt mal 300 Paragraphen, so nennt er das, beschrieben, was alles passieren kann, wie man reagiert und so weiter. Und das ist halt so eine Grundlage und man verschreibt immer nur ein einziges Mittel. Es gibt ja auch sogenannte Mischpräparate oder sogenannte Komplexmittel, wo für eine Beschwerde mehrere Mittel zusammengemischt werden. Viele kennen das. Es gibt zum Beispiel das Heuschnupfenmittel von der DAO. Es gibt, die Kinder haben, kennen Otofovene, das Mittel gegen Ohrenschmerzen. Da werden halt verschiedene Mittel zusammengemischt und die gibt man. Und die werden dann auch gerne in diesen, in den Depotenzen gemischt, wo dann einfach noch Substanz drin ist. Und das ist sehr verbreitet und das ist unglaublich verbreitet bei den Ärzten. Das erzählt den Leuten auch keiner. Diese Substanzen werden gegeben, die werden teilweise gespritzt. Also Traumehl wird jeder kennen, ist eine Substanz. Ich kenne so viele Orthopäden, die das spritzen, also homöopathische Mittel, sodass ich finde, dass diese Berichterstattung immer ein bisschen einseitig ist.
Das ist ja auch so, du hattest das jetzt gesagt, Orthopäde ist ja ein Facharzt. Und bei einem Facharzt ist es ja so, da wirst du ja meistens hinüberwiesen von deinem Hausarzt. Ihr habt ja einen Wettbewerbsnachteil zu euch, überweist ja keiner, ne?
Ja, das ist richtig. Es ist ja auch so, dass es immer gesagt wird, Homöopathie kostet und so weiter und die Versicherung zum und im Grunde genommen ist das nicht so, weil bezahlt wird es halt von den Leuten, die privat versichert sind. Es gibt für Kinder Zusatzversicherungen, die das tragen und die anderen Leute zahlen das privat. Also es entsteht der Gemeinschaft im Grunde genommen, selbst wenn es nicht funktionieren würde, ist der Schaden so minimal auf das gesamte System gesehen, dass es irgendwie, dass ich nicht verstehe, warum man sich überhaupt die Mühe macht, deswegen eine Fernsehsendung zu produzieren. Ne?
Ja gut, also hier in dem Podcast heute sind wir uns, glaube ich, einfach mal einig, dass das wirkt. Weil ich kann auch gleich noch mal eine Geschichte von mir erzählen. Die ist auch eigentlich ganz lustig, wenn man mal sieht, was das für ein Mittel ist, wo ich es anwende. Und wieso eigentlich die Beschreibung dieses Mittels ist, das passt eigentlich hinten und vorne nicht, aber es wirkt. Und ich möchte dieses Mittel auch nicht mehr missen. Sind wir tatsächlich auch so in der Eigentherapie eigentlich so drauf gekommen, weil ich finde auch so bestimmte homöopathische Dinge kann man ja auch selber machen. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben und du machst ja auch so Intensivkurse, wo du das auch ein bisschen erklärst, so eine Einführung gibst. So dass jeder im Prinzip auch über seine Hausapotheke sich auch so an der einen oder anderen Stelle auch selber helfen kann. Ne? Und das machen ja die Ärzte eigentlich auch nicht. Da gehst du ja hin, kriegst eine Tablette oder ein Röntgenfoto oder was weiß ich. Da wird halt mal eben, will ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Beide Seiten haben da absolut ihre Berechtigung. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal davon aus, hier in diesem Podcast, Homöopathie wirkt. Ja. Also du bekommst keine Überweisungen. Dennoch, du sagst, du bist 22 Jahre selbstständig, du lebst davon. Du brauchst ja irgendwie auch neue Klienten, neue Patienten oder halt deine 2.500 Patienten, die du angelegt hast, sollten doch auch mal wiederkommen, wenn sie wieder was haben. Ja? Wie bekommst du denn neue Kontakte?
Ja, in allererster Linie über Empfehlungen. Also das ist tatsächlich 80% geht über Empfehlungen. Natürlich hat man ja früher, das macht man ja heute nicht mehr, irgendwo so seine Flyer ausgelegt an bestimmten Stellen. So hat es bei mir auch mal angefangen. Mein Sohn hatte sehr schlimm Neurodermitis. Ich war relativ schnell im Kindergarten bekannt dafür, dass die Neurodermitis besser wurde. Da gab es andere Kinder mit Neurodermitis, die kamen dann. Dann ist es so, dass natürlich irgendwie Freunde, Bekannte mich angerufen haben, auch für, du hast eben gesagt, es gibt so Sachen, die man auch selber einfach sich, wo man sich selber helfen kann, sagen wir mal einfach kleinere Verletzungen und so etwas. So, und dann gibt man Mittel für Mittel und darüber, dass die Sachen funktionieren, wird man einfach weiterempfohlen. So, das ist eigentlich das. Man muss einen langen Atem haben. So, und du kannst nicht, es ist nicht so, du machst deine Praxis auf und dann stehen die Leute Schlange. Also das ist als Heilpraktiker oder vor allen Dingen als Homöopath ist es überhaupt so nicht.
Bei dir war das aber, also die Ausbildung, da habe ich noch eine kurze Rückfrage. Warst du da noch im Job? Hast du das dann quasi nebenbei gemacht oder hast du dich schon während der Ausbildung komplett drauf konzentriert?
Beides. Also ich habe es während meines Jobs noch gemacht nebenbei und habe dann allerdings, irgendwann habe ich meinen Job beendet. Also ich habe gekündigt und habe dann von den Rücklagen, die ich hatte, wusste ich, ich kann jetzt irgendwie eine gewisse Zeit überbrücken und habe mich dann mehr oder weniger auch nochmal in die Fachausbildung versetzt oder da nochmal das Ganze intensiviert. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich schon so, ich sag jetzt mal, ungefähr 2 Jahre Homöopathie gelernt.
Ah ja. Mhm. So, und dann musst du dann eigentlich, als du dich dann selbstständig gemacht hast, ja relativ schnell dann auch einen Patientenstamm, Kundenstamm, Klientenstamm her, ne? Oder?
Ja, du kannst das nicht beschleunigen. Also das braucht alles seine Zeit. Also ich hatte Nebenjobs, die mir quasi mehr oder weniger, mit der ich diese Zeit überbrückt habe. Das hat schon ein paar Jahre gedauert.
Ja, ja. Ja, umso mehr Hut ab, dass man dann durchhält, ne? Und sagt, das ist mir so wichtig und es gibt mir selber so viel Erfüllung, dass ich das auch mache, wenn es jetzt auch vielleicht wirtschaftlich am Anfang ein bisschen hakelig ist, ne?
Ja, das kostet halt auch alles sehr viel Geld. Also wer sich dafür informieren, und du zahlst das ja alles privat. Also du kriegst ja kein Geld von niemandem, von nicht vom Arbeitsamt, von überhaupt niemandem, sondern du musst die komplette Heilpraktikerausbildung selber zahlen. Ich weiß nicht, was die kostet mittlerweile. Ich denke mal, das werden so um die 10.000 Euro sein heutzutage. Mhm. Und dann kommt eine Homöopathieausbildung dazu. Dann musst du mal mindestens 4-5 Jahre investieren. Da bist du dann nochmal geschätzte 15.000 bis 20.000 Euro los. Das musst du haben, das musst du investieren. Das machst du ja einfach aus einem Herzblut heraus und nicht aus einer Idee von, ich werde da viel Geld mit verdienen. Das ist so nicht.
Gut, ausgeschlossen ist das halt auch nicht, aber es sollte nicht der Antrieb sein. Ne?
Klar. Nee, ist es nicht. Bei keinem, den ich kenne, war das der Antrieb.
Mhm. Bei den Weiterempfehlungen, ne? Wenn du jetzt sagst, da sind Patienten jetzt zufrieden gewesen, denen konnte ich jetzt weiterhelfen und die empfehlen mich auch im Freundeskreis weiter. Das wünscht sich ja jeder Unternehmer, jeder Selbstständige, dass das so ist. Ne? Und bei dir ist das ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kriegst du ja natürlich eine Weiterempfehlung nur, wenn du im Prinzip auch einen bestimmten Erfolg erzielt hast wahrscheinlich. Ne? Also irgendwie so brauchst ein positives Feedback, dann kommt die Weiterempfehlung. Das heißt, da hatte einer Leiden, dann hat er, sag ich mal, die Anamnese bei dir gemacht, hat sich ein bisschen drauf eingelassen und hat dann von dir auch ein Mittel bekommen und hat jetzt den Erfolg. Setzt dich das eigentlich in der Behandlung so ein bisschen unter Druck, also unter Erfolgsdruck, oder wie gehst du damit um?
Nee, also es ist einfach so, und das ist von Anfang an immer so gewesen, dass es einen Teil der Patienten gibt, den ich weiterhelfen kann. Definitiv, immer. Das war von Anfang an so. Und es gibt aber auch Leute, denen kann ich nicht helfen oder ich verschreibe falsche Mittel oder es hakt an der Kommunikation. Also es gibt immer einen Teil von Leuten, wo ich eben nicht helfen konnte und die sind dann vielleicht auch weg oder sagen halt auch, Homöopathie hat nicht funktioniert, aber Homöopathie funktioniert. Der dann nicht funktioniert hat, bin dann ich. Ja? Oder aber die Kommunikation. Und ich setze mich da nicht unter Druck. Nee, also das habe ich von Anfang an. Natürlich hat man am Anfang auch Sorge, ob das überhaupt funktionieren kann und so weiter. Aber wenn man das einfach über eine Zeit gemacht hat und hat diese ersten Jahre gut überstanden, dann, wie soll ich sagen, ist kein Selbstläufer, aber dann kommen halt immer wieder neue Leute und es kommen auch Leute wieder, die mal eine ganze Zeit nicht da waren. Ich erlebe es heute, dass mich Patienten anrufen und sagen, ich war vor 5, 6, 7, 8 Jahren da, da konnten sie irgendwie meinem Sohn helfen, jetzt hat meine Tochter ein Problem, können wir mit der auch kommen? So etwas, ja. Und das ist auch was ich immer wieder erlebe, ja.
Gibt es auch Menschen, die zu dir kommen, wo du direkt sagst, da sind sie bei mir hier an der falschen Adresse?
Naja, es gibt halt einfach schon auch, ich sag jetzt mal, Erwartungshaltungen, wo ich sage, die kann ich nicht erfüllen. Und ich bin halt auch, um da auch nochmal zurück drauf zu kommen, ich bin überhaupt, ich bin ein großer Freund der Schulmedizin, weil diese Medikamente einfach Leben retten und einfach für den Notfall erstmal, und das habe ich ja selber auch erlebt, dass dieses Asthma-Spray einfach irgendwie total gigantisch geholfen hat. Das war aber für mich nicht die langfristige Lösung. So, das heißt, es gibt halt wirklich auch Leute, die müssen erstmal in eine schulmedizinische Betreuung, weil Homöopathie kann auch sein, es dauert. Es kann sein, ich finde nicht sofort das Mittel. Das ist nicht sofort der Erfolg da. Das kommt halt nach Wochen erst und so etwas. Und von daher gesehen ist mein Wunsch natürlich, oder unser aller Wunsch ist immer, dass es mehr ineinander geht. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das ist allerdings in vielen Bereichen ist das ja schon auch so. Und es gibt ja Krankenhäuser, wo Homöopathie praktiziert wird. Es gibt, ich glaube, 7000 Ärzte in Deutschland, die Homöopathie praktizieren, wenn ich die Zahl gerade richtig weiß. Es gibt in der Schweiz eine homöopathische Krebsklinik, wo miteinander kombiniert wird und, und. Genau. Und dann kann das durchaus sein, dass ich jemandem sage, ich würde Ihnen empfehlen, nochmal parallel das oder dieses zu machen oder als erstes nochmal zu einem Orthopäden zu gehen oder auf jeden Fall bitte lassen Sie das abklären. Ja? Lassen Sie sich abklären, ob am Herzen irgendwas ist, wenn Sie da Beschwerden haben, weil das kann ich nicht sehen. Dafür habe ich die Geräte nicht und auch natürlich das Wissen nicht oder die Erfahrung. Und da müssen wir sehr achtsam sein mit dem Patienten auch.
Du sagst, Sie haben auch manchmal komische Vorstellungen oder überzogene Vorstellungen. Sind die manchmal so ein bisschen ungeduldig, auch die Patienten?
Ja, klar. Also das ist, ich sage immer schon mal gerne, ich bin hier nicht Harry Potter. Ja? Ich mache nicht einmal so und dann sind die Beschwerden weg. Also ich habe tatsächlich einfach auch Schreiben bekommen von Leuten, die mich angeschrieben haben, haben ihre Beschwerdenlisten geschrieben und sind irgendwie gekommen und haben gedacht, ja, das ist jetzt in 2 Wochen alles weg. Nee, nee.
Ja. Du sprichst ja auch beim Thema der Behandlung oder beim Thema Gesundheit so grundsätzlich von der Eigenverantwortung. Das finde ich persönlich auch ganz spannend, weil du ja sagst, nimm es selber in die Hand. Heißt aber auch, du musst ja auch mitmachen als Patient. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht zum Stefan gehen und sagen, okay, Stefan, hier ist meine Liste der Beschwerden. Dann sagst du, das ist deine Liste der Globuli und dann sehen wir uns in 14 Tagen und alles tutti. So geht's ja nicht.
Genau. Ich sag mal, einfach ein einfaches Beispiel. Also wenn jetzt jemand kommt und der hat, sagen wir mal, 30, 40 Kilogramm Übergewicht, ja, und sagt, mir tun die Gelenke weh, dann kann ich dem keine Globuli geben, damit sich das ändert, sondern dann ist das.
Du redest aber gerade nicht von mir, ja.
Nein, gar keinen Fall. Nein. Und ich versuche das mal vorsichtig zu formulieren. Natürlich ist einfach ein immenses Übergewicht, macht eine ganze Menge mit dem menschlichen Körper. Und das kann ich nicht regulieren. Da muss jemand in die Eigenverantwortung gehen. Genauso ist die Frage von, was nehme ich denn zu mir? Wie ernähre ich mich? Und so weiter. Und und das hat Hahnemann schon in seinem berühmtes Organon geschrieben, dass er den Leuten ziemlich strenge Diäten verordnet hat, um einfach dazu beizutragen, zu einer Gesundung beizutragen, zu sagen, hey, beweg dich mehr, ja, und guck, dass du einen geregelten Schlaf hast, dass du dich mehr bewegst, dass du viel frische Luft hast, schaff dir runter, ja. Also was auch immer, irgendwie so, ich habe heute noch einen Patienten gehabt, der sagt, boah, ich hatte so Probleme, jetzt habe ich einen Hund, jetzt habe ich die alle nicht mehr. Ich bin jeden Tag 3 Stunden mit dem Hund im Wald und mein Blutdruck hat sich reguliert, ich komme irgendwie runter, die Bewegung tut mir gut, meine Gelenke tun mir nicht mehr so weh und. Ja, frische Luft und Hund. Macht dann vielleicht mehr wie ein homöopathisches Mittel dann an der Stelle. Und das meine ich mit Eigenverantwortung. Ja.
Ja, wir sind ja so ein bisschen gewohnt durch die Schulmedizin. Wir gehen zum Arzt, kriegen eine Pille, dann schmeißen wir die rein und dann hoffen wir mal, dass es besser wird. bei dir ist das ja ganz anders. Also was mir bei dir positiv auffällt, ist ja so, dass du wirklich Zeit hast.
Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Und das ist ja oft so, dass auch in diesen Diskussionen gesagt wird, das ist ja dann der sogenannte Placebo-Effekt, weil sich da endlich einer Zeit nimmt. Es ist ja einfach so, dass ich keinen riesigen Kostenapparat habe. Also ich habe einen Praxisraum, natürlich habe ich Telefon, Strom etc., aber das hält sich alles in Grenzen. Und ich habe Zeit für die Leute. Und wie eben gesagt, ich lasse mir für die Erstanamnese 1,5 bis 2 Stunden Zeit, für einen Folgetermin mindestens 1 Stunde. Und das ist halt in der Schulmedizin oft nicht zu leisten. Ich weiß das von einem Freund, der ist Frauenarzt, der hat eine Praxis übernommen, der musste die kaufen, mehr oder weniger, der musste den Patientenstamm kaufen. Und der hat zu mir mal gesagt, Stefan, ich habe 12.000 Euro fixe Kosten im Monat und dann verdiene ich den ersten Euro für meine Familie. und kriege im Schnitt so und so viel pro Patient. Und wenn man sich das da mal ausrechnet, wenn man mathematisch mal ein bisschen dahinter guckt, dann weiß man, wie viele Leute der sehen muss. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja, er sagt, ich müsste halt, Gynäkologe sagte, ich müsste, um meine weibliche Brust vernünftig zu untersuchen, bräuchte ich, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, ich glaube eine halbe Stunde, ich kriege aber nur eine Viertelstunde bezahlt. Ja, also da sieht man halt einfach, wie die Verhältnismäßigkeiten sind. Und ich sage, ich bin halt auch, ich kenne eine Apothekerin sehr gut, die mir dann gesagt hat, zum Beispiel, sie hat ein Medikament, was ein junger Mann braucht. Ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube, sie hat gesagt, das kostet 20.000 Euro im Monat. Ja, für ein Medikament, für einen Monat, für einen Patienten. So, ja. Dann sieht man, was dafür, und ich will das jetzt gar nicht auch falsch darstellen, aber man sieht halt einfach, wie diese finanziellen Ströme sind in dem normalen Gesundheitssystem. Und wir sind eben außen vor. Also ich bekomme meine Zeit bezahlt, fertig.
Und in diesem Erstgespräch, Stefan, da geht's ja auch schon ans Eingemachte. Also du bohrst ja schon relativ weit in die Vergangenheit zurück und man muss sich wirklich auch schon relativ Mühe geben beim Thema, ich erinnere mich an Vorerkrankungen, ich erinnere mich an psychische Dinge, die mich vielleicht auch mal belastet haben. Wie geht's mit der Familie, wie geht's im Job? Also da wird ja auch ein ganzheitlicher Blick drauf gesetzt. Ne? Und da habe ich dann schon gemerkt, so beim Erstgespräch, naja, also Eigenverantwortung heißt auch, ich muss ja auch Zeit mitbringen. Also ich sitze ja auch 1,5-2 Stunden da rum. Ich sage das jetzt mal so ganz salopp. Ja? Und ich glaube, da haben auch viele schon das erste Problem, so sich überhaupt mal die Zeit zu nehmen, mal zu reflektieren, mal drüber nachzudenken. Und ich glaube auch persönlich, dass das einen Effekt hat, weil das tut ja gut, wenn man ein Leiden hat und dann nimmt sich einer mal Zeit und hört sich auch mal die ganze Litanei an, die man vielleicht schon bei 10 Fachärzten losgeworden ist, ohne dass einem da geholfen wurde, wobei ich das jetzt auch nicht sage, dass man beim Facharzt keine Hilfe bekommt, das stimmt ja so auch nicht, aber es gibt ja durchaus Fälle und jeder hat auch mal so einen, den er vielleicht auch im Bekanntenkreis kennt, der ist von Arzt zu Arzt gelaufen und hinterher ist er an den richtigen Heilpraktiker oder Heilpraktikerin gekommen und da wurde ihm geholfen. Also ich hatte zum Beispiel damals vor 20, 30 Jahren mal eine Kollegin, die hatte, sag ich mal, so Hautprobleme an den Füßen und der wurde dann irgendwie mit so einem Schlangengift quasi geholfen. Klang total spacig, aber danach hatte die nie mehr wieder was und vorher ist sie von Arzt zu Arzt gelaufen. Und meine Story könnte ich auch zum Besten geben, mache ich aber jetzt nicht. Ja, zum Thema Ernährung, da hast du ja auch so ein zweites Standbein dir geschaffen, in dem du auch eine Beratung und ein Angebot bietest für Nahrungsergänzungsmittel und auch so eine Darmkur. Vielleicht nochmal ganz kurz, ohne dass wir da jetzt groß Werbung machen, weil das ist auch auf deiner Homepage schon verlinkt. Die findet man hinterher auch in den Shownotes vom Podcast, von dieser Folge. Aber vielleicht trotzdem mal, warum hast du dir das quasi mit auf die Fahne geschrieben, insbesondere das, was du da jetzt auch im Angebot hast?
Ich habe das mit ins Programm genommen, weil es, ich sag mal, ich bin da mehr oder weniger zu gedrängt worden, weil halt viele Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, hey, ich habe so viele Antibiotika genommen und ich brauchte einfach eine gute Darmsanierung. Können Sie mir da irgendwas empfehlen? Und ich bin dann per Zufall eigentlich auf ein besonderes Produkt aufmerksam geworden, wo ich finde, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und habe das alles, was ich auch da empfehle, habe ich selber alles genommen. Ich weiß, dass es bestimmte Felder gibt, die total wichtig sind für unsere Gesundheit. Das eine ist die Darmgesundheit, weil der Darm ganz, ganz viel auch mit Allergien, mit Abwehr, mit Immunabwehr zu tun hat. Also von da gesehen ist es ein Punkt, wo man schauen sollte, dass der in Ordnung ist. Das zweite ist der Säurebasenhaushalt. Wenn wir übersäuert sind, kann jeder mal googeln, Folgen von Übersäuerung. Man wird sehr, sehr viele Volkskrankheiten finden. Die Mineralien sind wichtig und die Vitamine. Das sind eigentlich die vier Felder, wo ich finde, da kann man was tun. Man kann sehr, sehr viel selber tun über Ernährung und so weiter. Und dann kommt immer der Begriff von Nahrungsergänzung. Ich sage mal, es ist keine Nahrungsergänzung, das ist Nahrung. Nahrungsergänzung kaufe ich im Supermarkt. Ja, wenn man mal die Beilagen, also wenn man mal die Pakete studiert, was da so drin ist, dann weiß ich nicht, was gefährlicher ist, weil er mal gesagt hat, irgendwie so Nahrungsergänzung, da muss man irgendwie aufpassen. Klar gibt es auch da ein paar Sachen, die man beachten muss, aber ich sag mal, was zum Beispiel, was die wenigsten Leute wissen, was ja jetzt irgendwie so im Nachhinein auch herausgekommen ist, dass Leute mit einem guten Vitamin-D-Haushalt zum Beispiel leichtere Corona-Verläufe gehabt haben. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ganz offiziell im Radio von Ärzten gesagt, dass man auf Intensivstationen Patienten angefangen hat, Vitamin C zu spritzen bei Corona zum Beispiel. Ja, und da sieht man halt einfach, dass das sind, um nur zwei Stoffe zu nennen, die wichtig sind. Und wir verbrauchen sehr viel. Wir verbrauchen sehr viel Vitamin C, wir verbrauchen sehr viele Mineralien, zum Beispiel Magnesium. Ja, es ist halt auch einfach, dass da Magnesium viel gegeben wird, auch bei Ärzten. Vitamin C wird gespritzt. Es gibt einen sehr bekannten Zahnarzt, wo ich mal im Vortrag gesessen habe, der sagt, wenn der Vitamin-D-Haushalt nicht stimmt, dann macht er kein Implantat, weil der Knochen das nicht hält. Und er misst als erstes den Vitamin-D-Haushalt des Patienten. Und da finde ich, das ist das, wo ich denke, ja, da kann ich gut hingucken. Da kann ich ganz, ganz viel für meine Gesundheit präventiv selber tun. Und deswegen habe ich diese Dinge mit ins Programm genommen.
Und wird ja, glaube ich, auch gut angenommen, ne, was ich so gehört habe, ne?
Ja, klar. Es ist halt, wie gesagt, das sind einfach die Sachen, die ich habe, sind nur Sachen, die ich selber nehme. Ich kriege tolle Rückmeldungen, wo auf einmal Gelenkschmerzen verschwinden, nur weil man eine Basenkur gemacht hat, wo Hautausschläge verschwinden, weil man den Darm mal saniert hat, wo Allergien verschwinden oder besser werden, eben auch durch eine Darmsanierung, wo die Stimmung wird besser durch Vitamin D. Ich könnte jetzt endlose Beispiele hier benennen. Aber einfach nur mal, um so ein Grundding zu geben, so im Sinne von, wir müssen, das ist echt mein Credo, wir müssen einfach unsere Gesundheit wieder mehr selber die Verantwortung dafür übernehmen. Weil natürlich ist das cool, wenn ich ein Problem habe und ich nehme eine Tablette und ich habe das Problem nicht mehr. Das ist nicht so, dass das Problem nicht mehr da ist, nur ich fühle es nicht mehr.
Ja, da gibt es auch Nebenwirkungen.
Auch das kommt irgendwann vor, ja.
Gibt es bei Globuli eigentlich auch Nebenwirkungen?
Ja und nein. Also ich sage es mal, es gibt halt, wenn man sie richtig anwendet, keine Nebeneffekte in dem Sinne. Es gibt sowas wie eine Erstreaktion. Also wenn ich ein Mittel gebe, kann sein, dass irgendetwas kurz stärker wird an Symptomen und dann besser zu werden. Es kann aber auch sein, dass Sachen verschwinden und andere Sachen tauchen auf. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an eine Frau mit einer, ich sag mal, chronischen Speiseröhrenentzündung, nachdem man halt irgendwie sehr viel Allergien behandelt hat bei ihr. Und ich gebe dann halt einfach, fange an mit der homöopathischen Behandlung und die Speiseröhrenproblematik wird besser und die alten Allergien tauchen wieder auf. Also der Körper geht in eine Rückabwicklung. Sowas kann passieren. Ja.
Ich habe ja erzählt, ich habe ja auch so ein Notfallpräparat, würde ich jetzt mal wirklich sagen. Und zwar, ich habe das manchmal so, dass einfach so von jetzt auf gleich, ich gucke irgendwie ins Licht oder auf den Bildschirm oder so, also auf einmal fangen so die Augen an zu flackern. Und ja, wie soll ich das sagen? Das ist eigentlich wie eine Migräneattacke, aber ohne Kopfschmerzen. Das heißt, das fängt so ganz langsam an, so ganz außen kommt dann immer weiter rein, Richtung Innenauge und meistens erst ein Auge, dann zwei. Und dann habe ich so 20 Minuten lang ordentlich geflackere. Und wenn ich dieses Globuli sofort nehme, dann ist das sofort weg. Und sonst habe ich immer so eine 20 Minuten, 25 Minuten. Das war auch blöd. Beim Autofahren muss ich rechts ranfahren, im Job muss ich mal eine Pause machen. Muss ich aber tatsächlich 25, 30 Minuten warten, bis es mir dann besser ging. Und mit diesem Mittel geht es mir sofort besser. Ich muss es immer sofort finden. Das ist immer das größte Problem. Und das ist Alpenveilchen, also Zyklamen heißt das, glaube ich. Und ich habe jetzt heute noch mal hier geguckt unter globuli.de, die Seite gibt es tatsächlich, weil ich nicht mehr genau wusste, wie das Ding heißt. Und das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, wenn man da mal so drauf schaut, was sie da so schreiben. Wo war es denn? Hier oben. Alpenveilchen, bla bla bla. Und dann ging es da runter zum Thema, hier, da steht's. Die Kranken sind oft lustlos und ermüden schnell. Das Gesicht ist blass, sie sind erschöpft und sehr empfindsam. Sie mögen nicht an die frische Luft gehen. Beschwerden können als Folge von innerem Gram und Gewissensqualen entstehen. Die Arznei wirkt vor allem auf die weiblichen Geschlechtsorgane und auf den Verdauungstrakt. Die Schmerzen sind typischerweise von stechender Qualität am Schienbein, Schlüsselbein und dort, wo die Haut besonders dünn ist, werden drückende Schmerzen von den Patienten beschrieben. Hauptangriffspunkte von Zyklam sind die weiblichen Geschlechtsorgane. Da habe ich dann so erstmal für mich gedacht, so, hä? So, und dann geht es aber runter und dann kommt nochmal so Hauptbeschwerden und dann kommt Geist, Gesicht, Atmungsorgane und dann kommt Kopf. Und da steht dann Schwindel, bei denen sich die Gegenstände im Kreis drehen. Dabei sind die Patienten blass. Der Schwindel ist schlimmer im Freien und besser im Zimmer und im Sitzen. Und dann geht es weiter. Es können Kopfschmerzen mit Flimmern vor den Augen, glänzende Objekte oder schwarze Punkte vor den Augen auftreten. Und auch eine Trübung des Sehens. Es treten eventuell Kopfschmerzen in Form einer lang anhaltenden Migräne auf. Und dann denke ich wieder so, boah, das ist genau das, was ich brauchte. Und das hat meine Frau tatsächlich mal in irgendeinem Homöopathie-Buch so gelesen. Da stand das halt nicht mit diesem weiblichen Geschlechtsorgan, sondern eigentlich nur mit dem Kopf. Ja, da hat die das in der Apotheke besorgt und ich habe am Anfang auch nicht so richtig dran geglaubt, ja. Und dann sage ich, oh, das Flackern geht los. Und dann rannte ich direkt in die Küche, holte dieses Fläschchen und hat mir direkt diese Globuli reingegeben. Es war sofort weg. Ist doch der Hammer, oder?
Ja, das ist definitiv der Hammer, ja. Aber wie du hast gerade was sehr Schönes, ist halt diese Arzneimittelbilder, die sehr, sehr umfassend sind. Und Zyklamen ist halt ein relativ kleines Mittel. Und ich sage jetzt mal, du nimmst jetzt ein Mittel, was eigentlich vom gesamten, auch vom, so wie wir sagen, Geist- und Gemütsspektrum einfach zu dir gar nicht passt und auch irgendwie von den Hauptbehandlungsorgansystemen nicht zu dir passt und trotzdem wirkt es, weil es eine Resonanz hat, auch zu den Augen, zu einer Art von Migräne. Das ist halt dann, ich sag jetzt mal, ein super Treffer quasi, der aber lokal für die, das ist lokal für die Augen verschrieben. Ja, das Mittel beinhaltet jetzt nicht, dass du, ich sag jetzt mal vielleicht, sag mal einfach Bluthochdruck hast oder dass du, keine Ahnung, noch irgendwelche anderen Leiden hast, sondern es ist wirklich nur für diese Symptomatik da und da hilft es dir. Und dann gehst du da rein und liest es nach und sagst, das passt aber im Gesamten nicht zu mir. Das ist halt der Punkt. So, wenn jetzt jemand zu mir käme und der hat so ein Mittel, was ihm dann lokal hilft, dann würde ich ihm das niemals wegnehmen wollen, würde aber trotzdem immer versuchen, ein Mittel zu finden, was dieses Symptom am Auge beinhaltet und die anderen Dinge, die der Patient hat, auch noch. Also was halt umfassender wirkt, tiefer wirkt. So. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass jemand einfach so ein Mittel hat, was ihm dann perfekt hilft, obwohl, wenn er es nachliest, denkt, ja, es passt aber gar nicht zu mir.
Ja, nur speziell auf den Kopf halt dann bezogen. Ne?
Genau.
Also auch das Spektrum ist natürlich da auch, wie es da angegeben ist, schon relativ umfangreich. Ja. Ne? Ja. Es gibt ja auch durchaus Kritik, jetzt will ich noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen.
Ja.
Unser neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat am 24. März per Twitter sich zu Wort gemeldet und erklärt, ich zitiere ihn jetzt mal, mit der Wissenschaft werden Pandemien bekämpft und Krankheiten geheilt. Wir brauchen mehr Wissenschaft in der Behandlung, nicht weniger. Die Homöopathie hat keinen Platz in der modernen Medizin. Und wenn man das dann nochmal weiter ausführt, die Bremer Ärzteschaft, die hat wohl schon seit Jahren eine klare Meinung zu diesem Thema, denn die Ärztekammer des Bundeslands hat schon 2019 alle Homöopathiekurse aus der Weiterbildungsordnung der Bremer Ärzte gestrichen. Und die Kassenärztliche Vereinigung hat eine weitreichende Entscheidung getroffen, denn die kündigt 3 Selektivverträge mit Krankenkassen, die eine Vergütung von diversen homöopathischen Leistungen zum Gegenstand haben. Das wird jetzt am 15. März beschlossen. Verstehst du so in Ansätzen die Kritik, die da geäußert wird, also mangelnde Wissenschaft? Und wie gehst du damit um? Weil letztendlich, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, es gibt ja auch Apotheker, die Globuli aus dem Programm geschmissen haben. Letztendlich kümmern sich da ja ganz viele im negativen Sinne um deine Existenz.
Absolut. Und das ist ja, das ist auch beängstigend. Und ich finde es furchtbar, dass es so ist, weil Ich finde, alles, was es gibt, hat seine Berechtigung. Und es wird immer so dargestellt, dass wenn die Krankenkassen so viel Geld ausgeben für Homöopathie, das ist so nicht. Ich kann mit einer gesetzlichen Kasse als Heilpraktiker nicht abrechnen. Manche Kassen haben Verträge mit ein wenigen Ärzten, die das dann mit denen abrechnen dürfen. Da reden wir aber über ein paar hundert Euro. Wenn ich jetzt, wie eben erwähnt, wenn es ein Medikament gibt, was 20.000 Euro kostet im Monat, dann verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Und ich verstehe nicht, warum man sich so viel Mühe gibt, immer und immer wieder und so viel Aufwand betreibt, die Homöopathie quasi auszumerzen. Und das ist aber in einigen, ja, ich sag mal, in Deutschland ist es sehr extrem. In anderen Ländern ist es komplett anders. In der Schweiz ist es ein komplett zugelassenes Verfahren, was du als Bürger auch dir wählen kannst. In Indien werden gerade, ich glaube, es sind gerade 14 neue homöopathische Krankenhäuser eröffnet worden, ja? Weil es einfach eine Methode ist, die ganzheitlich ist, die kostengünstig ist. In Indien hat man nicht das Geld dafür und deswegen kommen heutzutage die besten, also die größten Lehrer mittlerweile in der Homöopathie kommen aus Indien. Ja? Man hat die indische Regierung hat in der Pandemie homöopathische Mittel verteilt an die Bevölkerung. Ich kenne viele Fälle, also ich selber darf als Heilpraktiker Corona nicht behandeln, aber ich habe viel gelesen und es gibt viele Fälle von Covid-19, die homöopathisch behandelt worden sind und auch geheilt worden sind, sei es in China, sei es in Indien, in der Schweiz. Ich habe da viele Fälle gelesen und ich selber habe einige Menschen mit Long-Covid behandelt jetzt, sehr erfolgreich, ja, denen geht es allen wieder gut. Und dann sieht man halt einfach, was den Stellenwert angeht und was da politisch gemacht und entschieden wird, darauf habe ich keinen Einfluss und muss einfach mit den Dingen leben. Und von da ist einfach mein Appell an alle Patienten oder alle Freunde der Homöopathie auch aktiver zu werden und einfach irgendwie so, ja, dafür zu stimmen, dafür abzustimmen, ihre Geschichten auch zu erzählen. Ja, bei mir kann jeder auch kurz seine Geschichte auf der Homepage ins Gästebuch schreiben, weil das ist einfach, glaube ich, wichtiger als das, was jemand sagt. Ich weiß, oder als der Herr Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, ich kannte seine Position zum Thema Homöopathie und mich wundert das nicht, dass er das jetzt macht. Aber ich finde, Menschen, die so etwas machen, übernehmen halt auch immer oder müssen sich auch der Verantwortung bewusst sein, die sie übernehmen, dass sie eine Methode, die sehr wirksam, heilsam und günstig ist, einfach aus dem Programm streichen und vielen, vielen Menschen damit auch, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit nehmen, gesund zu werden.
Es kann ja auch durchaus sein, dass man, wenn man überlegt, gehe ich jetzt zum Heilpraktiker, dass man durch solche Aussagen auch verunsichert ist. Und eigentlich widerspricht das ja dem Thema der Eigenverantwortung, dass man sagt, ne, du hast die Wahlfreiheit. Und ich sage einfach mal, da gibt es ja ganz viele Spezialisten auf ihrem Gebiet. Also Indien hast du angesprochen. Ayurveda ist ja auch eine sehr ganzheitliche Methode, auch mit der Ernährung. Ich habe mich jetzt selber rund 10 Tage lang mit so einer Ayurveda-Diät ernährt. Und ganz ehrlich, mir ging es blendend. Also das war top. Eigentlich war ich traurig, dass es schon vorbei war. Auf der anderen Seite hatte ich auch wirklich Lust auf Spaghetti Bolognese. Und insofern haben wir damit dann das Fastenbrechen dann begangen. Aber mir ging es wirklich super. Also kein Kaffee, sowieso kein Alkohol und sehr viel vegetarisches Essen mit und immer warme Speisen, kleine Portionen und auch wirklich sehr lange dann den Abstand zwischen der letzten Mahlzeit, das war eigentlich abends immer nur ein Süppchen, bis dann morgens zum Porridge, da waren eigentlich immer 12 Stunden Zeit dann dazwischen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, Herr Lauterbach könnte jetzt auch hingehen oder ein anderer Präsident oder anderer Minister könnte jetzt natürlich sagen, verbieten wir jetzt auch, ne? Weil es ja vielleicht auch wissenschaftlich nicht bewiesen. Ich finde immer so, das soll doch der Patient selber für sich überlegen, was er machen möchte und soll da in seinen Entscheidungen nicht unbedingt da behindert werden. Ne? So viel mal dazu. Mal ganz kurz so gegen Ende unseres kleinen Interviews hier, lieber Stefan. Du hast gesagt, man muss aktiv werden. Du bist ja auch sehr aktiv. Du bist auf Facebook mit einer Facebook-Gruppe. drauf und hast ein Buch geschrieben und hast noch ein Online-Seminar. Erzähl doch mal noch mal ganz kurz, was man da machen kann und für wen was vielleicht geeignet ist.
Okay, also ich fange mal mit dem Buch an. Das Buch ist einfach die Essenz aus über 20 Jahren Homöopathie. Ich unterrichte Homöopathie seit ungefähr 2005 und sehr viel auch an interessierte Laien, die immer wissen wollen, was kann ich denn selber behandeln. Da muss man natürlich abwägen, was geht nicht. Aber es gibt ein bestimmtes Feld, wo ich gegen Beschwerden, kleinere Verletzungen etc., sagen wir mal Reiseübelkeit, Prellungen etc., alles solche Sachen, da kann ich mir gut selber helfen. Und das habe ich einfach in diesem Buch zusammengefasst. Das ist tatsächlich reduziert auf alles das, was ich gut selber machen kann. Und alles das, was zu komplex ist, habe ich rausgenommen. Also ich sage jetzt mal, ich habe das wirklich sehr reduziert und habe da die Erfahrung von über 20 Jahren akuter Homöopathie hineingeschrieben, die wichtigsten Mittel und so weiter. Genau, das ist in dem Buch drin. Also das kann man gut mitnehmen auf die Reise. Ist auch ein schönes Ostergeschenk, wenn das hier... und in der Homöopathiegruppe geht es mir eigentlich in allererster Linie darum, einfach mehr Leute zu aktivieren für Homöopathie. Ich mache da Live-Videos, ich stelle da ein paar Sachen rein, ich gehe da aktuell auf Fragen ein und so weiter. Mir geht es einfach darum, eben entgegenzuwirken, weil wenn mir das irgendwie genommen werden soll, verboten werden soll, das Einzige, was mir hilft, ist einfach mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu öffnen. Deswegen habe ich diese Facebook-Gruppe einfach gegründet und versuche einfach die Homöopathie dort bekannter zu machen und auch natürlich mit vielen Vorurteilen aufzuräumen.
Und da machst du dann ein Online-Seminar.
Ja, ich mache auch Online-Seminar, da bin ich auch gerade dabei, das auch einfach nochmal vorzubereiten. Also ich habe natürlich auch in der Pandemie wesentlich weniger Leute gesehen. Viele Leute hatten aber auch Interesse, einfach online etwas zu lernen. Und so habe ich das einfach genutzt und habe das mit ins Leben gerufen und unterrichte jetzt auch online. Da mache ich halt zu bestimmten Punkten Seminare, also gerade irgendwie Seminare, die den Inhalt des Buches nochmal erklären. Aber das ist gerade noch in der Vorbereitung alles. Also das gibt es, diese Online-Seminar gibt es schon, aber das soll halt einfach noch mehr werden und da brauche ich einfach noch Zeit.
Richtet sich aber doch an den interessierten Laien, ne? Oder bildest du dann da auch einen Heilpraktiker aus?
Ja und nein. Also es richtet sich an interessierte Laien. Ich habe aber auch Heilpraktiker, die bei mir Homöopathie lernen. Aktuell habe ich eine Apothekerin, die bei mir Homöopathie lernt. Ich habe auch schon Ärzte unterrichtet, die offen waren dafür. Also das ist alles möglich.
Hm. Ja. Deine Praxis heißt Zentrum für Homöopathie Solingen.
Genau.
Klingt jetzt so, als wäre das so dreigeschossiges Gebäude. Auf jeder Ebene arbeiten 10 Heilpraktiker. Bist du Einzelkämpfer oder seid ihr da mit mehreren?
Na, in der Praxis sind wir halt mehrere, aber ich bin der einzige Homöopath. Aber wir haben noch jemanden für Osteopathie, wir haben Bioresonanz, wir haben Coaching und Psychotherapie. Quasi, das sind so die Schwerpunkte der Praxisgemeinschaft. Wir sind eine Praxisgemeinschaft, wie es auch Ärztegemeinschaften gibt. Aber ich mache halt einfach Homöopathie und habe das einfach Zentrum genannt, weil ich einfach Seminare mache, weil ich unterrichte und so weiter. Und deswegen habe ich es damals so genannt. Aber du hast recht, vielleicht stellt der ein oder andere sich da jetzt irgendwie so etwas anderes vor, als er dann tatsächlich vorfindet. Das kann schon sein.
Das ist auf jeden Fall sehr gemütlich bei dir. Also dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin, viele zufriedene Patienten und dass der Gegenwind nachlässt. Ja. Den habt ihr nämlich nicht verdient. Alles Gute.
Dankeschön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.